Deine Macht, du missbrauchst deine Macht, Lukas. Hört darauf, falls er nicht drin lässt. Er missbraucht seine Macht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbar, dem bärtigsten Biblecast im Web. Zurück aus der Babypause und wieder mit Simon.
Hallo Lukas, frisch gebackener Papa.
Vielen Dank.
Ja, wie ist es, Lukas? Wie ist es? Jetzt haben wir quasi auch eine Woche von uns nichts hören lassen, zumindest auf unserer Homepage. Alle, die nicht Twitter und Facebook benutzen, werden sich gedacht haben, was ist denn da passiert?
Ja, schade, wenn man nicht in sozialen Netzwerken ist, ist man immer draußen, ne?
Naja, das ist ganz schön unsozial.
Ja, völlig asozial. Aber wir konnten jetzt ja nicht jeden Einzelnen informieren, behaupten wir.
Ja, retrospektiv, heute gerade beim Kaffee am Frühstückstisch dachte ich, Mann, Simon, du nimmst doch sonst immer Folgen auf, wo du dir die Mühe machst, noch zu sagen, Leute, nächste Woche. Aber dieses Mal habe ich es nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich...
Achso, du meintest so eine Zwischenfolge.
Ja, so eine, hey, sorry.
Wir sind gerade nicht da. So eine Anrufbeantworter-Message sozusagen. Hallo, du hast offenbart angerufen. Leider sind wir heute nicht für dich verfügbar. Gar nicht schlecht, können wir so eine Standardfolge machen, die dann immer abgespielt wird. Du erreichst uns montags, dienstags, naja.
Boah, ich muss glaube ich brechen. Genau.
Aber um deine Frage zu beantworten, Simon.
Ja.
Mir geht es gut. Von der Optik her habe ich den Eindruck, dass ich ausgeschlafener aussehe. Ja, unsere Tochter hat es letzte Nacht mal geschafft, tatsächlich 5 Stunden am Stück zu schlafen.
Das ist schon mega diszipliniert dafür, dass sie, was, 2 Wochen alt ist?
Nee, ja, anderthalb.
Ja, anderthalb, genau. Ja.
Ja, mein Gott. Die ist quasi ein leicht verspätetes Geburtstagsgeschenk, einen Tag nach meinem Geburtstag auf die Welt gekommen. Danke für deine Glückwünsche übrigens.
Ja.
Naja, und mehr als 5 Stunden soll sie auch nicht am Stück schlafen. Sie muss ja zwischendurch mal wieder gestillt werden und die Pampers wechseln. Von daher, richtig cool.
Ich freue mich für euch. Richtig geil, Lukas. Dein Leben ändert sich. Läuft.
Läuft bei uns. Und trotzdem sind wir schon wieder online.
Ja.
Unglaublich.
Das ist ja auch unser Anspruch, dem wir doch hoffentlich weiterhin gerecht werden.
Immer online zu sein.
Immer online, immer angestöpselt. Ja.
Ja, kein Trend zu verpassen.
Richtig.
Ich muss sagen, das ist die Anknüpfung in unsere letzte Folge, So From So Hipster.
Ich muss ja auch sagen, dann hat man so 2 Wochen quasi nicht gecastet und dann fühlt man sich auch wieder richtig raus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Routine habe ich gerade nicht.
Du hast keine Routine?
Nee.
Manche haben sie nicht.
Ja, ich glaube ich auch.
Du weißt ja, die Hamburger haben immer Routine. Hashtag Beginner.
Oh, ätzend, ey. Gibt's die überhaupt noch, ja?
Ja, klar.
Diese alten Greise, wie sie jetzt auf der Bühne rumhüpfen mit ihren falsch rumsitzenden Caps und tiefen Hosen.
Und das
Hosen.
Ist witzig, wenn man zu einem Konzert bei denen geht, da sind tatsächlich alle Altersgruppen vertreten. Ja, es gibt sie noch. Es gibt tatsächlich noch 16-Jährige, die da hingehen. Zum Teil gehen aber auch Leute aus der Mitte ihres Lebens mit ihren Kindern dahin. Ja. Und dann hast du da noch die Typen, ja, die aussehen wie Mitte 40, so, die halt mit dem mitgealtert sind. Und zum Teil hast du auch Großeltern, ja, die da alleine hingehen. Also es ist, Beginnerkonzert ist schon witzig, so von der Zusammensetzung der Leute.
Aber die Leute, die 16 sind, Lukas, das sind doch schon so richtig schräge Nerds, die durch so eine alte Musik anhören.
Weiß ich nicht. Also die Beginner machen es ja geschickt, als sie auf dem letzten Album Jizzes, diesen Straßenrapper hier aus Hamburg, draufgeholt haben. Der da was los, Digga, Arm mal gesagt hat.
Ja.
Da haben sie, glaube ich, eine ganze Gruppe von Leuten abgeholt, die den total geil finden. War schon ein guter PR-Gag.
Witzig. Mein Gott, ja. Wie sich alte Leute künstlich am Leben halten, das finde ich richtig fantastisch.
Super. Danke, das ist auch wieder zitierfähig.
Ja, bitteschön. Zack. Ja, so ein bisschen wie Mr. Burns aus den Simpsons. Das ist so diese Akte X-Folge von den Simpsons, wo da immer so ein Alien auftaucht und sich später rausstellt, dass Mr. Burns ist, der immer sich jeden Tag einer komplizierten medizinischen Prozedur unterzieht, um dem Tod einen weiteren Tag zu entgehen.
Na, ich habe leider nie so richtig die Simpsons geschaut.
Ach, schade. Leute, ja. Die ja draußen Simpsons guckt. Also ich gucke das heute auch nicht mehr. Ja, und wenn man kein Fernsehen hat, dann ist das irgendwie auch nicht drin. Ja, da muss man sich mit Family Guy auf Netflix zufrieden geben, was auch gut ist. Aber es war früher schön.
Ja. Ja, man darf das auch nicht leugnen. Die Vergangenheit muss man mit reinholen.
Gut, dann lass uns mal weiter in die Vergangenheit nach hinten gehen.
Oh, Simon, der Meister der Überleitung. Ja, unglaublich.
Der.
So, wie weit würdest du sagen? So 2000 Jahre vielleicht?
Ja.
2000.
Ich würde sagen, ja.
Okay, aber was du eigentlich sagen wolltest, war, wir lesen jetzt in der Bibel.
Wir lesen jetzt, das ist ja die Idee gewesen ursprünglich, als wir vor ein bisschen mehr als einem Jahr angefangen haben. Ne?
Dass wir?
In das war, gelesen. Leute, das, was ja gar nicht alle wissen, das war ja tatsächlich nicht die ursprüngliche Idee. Ich bin jetzt auch ab aus große Schwierigkeiten, ganz zu rekonstruieren, was wir eigentlich vorhatten, aber...
Kommt doch an, wie man fragt, darf ich die vermuten.
Also, ich bin ja auf den Lukas zugegangen und meinte, hey Lukas, lass uns einen Podcast machen, das wird groß, ja, die Leute wollen das hören. Ja, und er meinte, ja, was wollen wir denn so machen? Und dann war tatsächlich meine Idee, über ganz viele Themen zu reden und so. So ein bisschen, was ja Hossa Talk schon längst macht und so selbsttherapeutisch oder was haben wir da noch? Tischgespräche. Naja, die Tischgespräche, die machen es ja noch ein bisschen anders. Oder hart, aber herzlich. Eher wie hart, aber herzlich. Ich glaube, das war die Grundidee.
Aha. Du hattest also die Idee von hart, aber herzlich, bevor hart, aber herzlich drauf gekommen ist.
Richtig. Und dann hat aber Lukas gesagt, über Themen reden, ja, wer macht denn so einen Quatsch? Wir entwickeln das mal weiter.
So hast du das wahrgenommen, ja. Naja, ich finde halt spannend, das funktioniert ja nach meinem Eindruck tatsächlich, dass wir hier einfach durch das Markus-Evangelium durchlesen und halt eine Menge Themen einfach so auf den Tisch geschlagen bekommen. Auch Sachen, die wir uns nicht aussuchen würden, weil sie uns, keine Ahnung, zu persönlich, zu peinlich, zu doof oder völlig egal sind. Ja. Dadurch, dass wir davon lesen, müssen wir uns irgendwie ein bisschen damit auseinandersetzen. Also klar, wir haben ein bisschen Schlagseite, weil wir sehr häufig über Wunder und Heilung sprechen. Aber das ändert sich jetzt auch nochmal, wenn jetzt so die Passion so richtig beginnt. Letzte Woche war ja der Aufschlag zum Thema Leiden von Jesus, beziehungsweise Leiden von Jesus geht heute so richtig los, die Geschichte. Aber letzte Woche haben die Jünger gecheckt, dass Jesus der Christus ist, das hat zumindest Petrus gesagt, dass Jesus der Gesalbte ist. Und diese Woche wird's intensiver, die Dramatik steigert sich.
Ja.
Ich lese mal einfach den Text vor. Markus 8, 31 bis 33. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seinen Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, »Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.« Ist Petrus der Satan, Simon?
Ja, damit haben wir das, ja. Der Teufel ist Petrus. Fertig.
Aber Petrus hat doch gerade erst noch festgestellt, dass Jesus der Gesalbte ist, der von Gott auserwählt ist.
Ja, das hat allerdings auch recht. Was man da eigentlich ja viel mehr sagen kann, ist, was ich letzte Mal auch schon gesagt habe, Petrus hat in der Regel keine Ahnung und labert einfach nur lauf los und sieht dann dabei gut aus, weil er hin und wieder mal einen richtigen Treffer hat.
Fühlst du dich ihm irgendwie nahe?
Ja, schon. Also, ne, nur, dass Petrus ja da keine Selbstreflexion hat, das ist ja der Unterschied zwischen mir und ihm. Aber ich bin ja auch schon, bin ja auch 2000 Jahre später und habe ja studiert und bin ja kein Fischermann, ja. Ich habe eine Berufsausbildung und fast ein Studium fertig, ja, der Petrus ja nicht.
Oh, echt, ey, oh. Das kannst du nicht bringen hier. Ja, am besten noch irgendwie so in katholischer Umgebung dich mit Petrus zu vergleichen und zu sagen, dass du einfach einen Vorteil hast gegenüber.
Ja, voll, ey. Ja,
finde ich schön. Also, der heilige Simon legt jetzt mit mir diesen Text aus.
Ja, bitte. Offenbart.
Also nochmal kurz, die Szene ist, ne, Jesus ist mit seinen Leuten in die Dörfer bei Caesarea Philippi gegangen und auf dem Weg kommt es zu diesem Gespräch, wo Jesus sagt, Mensch, was sagen die Leute eigentlich, wer ich bin? So, die Jünger sagen so ein paar Sachen und dann kommt bei Petrus der Geistesblitz und Jesus sagt, psst, erzähl's mal nicht weiter. So, genau. Und jetzt fängt er irgendwie an, sie zu lehren. Mal wieder so ein Abbruch, man weiß nicht genau, sind sie jetzt noch unterwegs oder sind sie schon angekommen? Kann auch sein, dass es eben noch unterwegs ist. Und dann sagt Jesus halt so, pass auf, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen.
Ja, das ist ja auch schon wieder so eine Sache. Stellt euch mal vor, ihr lauft also gerade mit Jesus rum und gerade hat er irgendwie noch hier irgendwie heftig erzählt und so. Ihr lauft so in der Kolonne und plötzlich sagt er, Leute, der Menschensohn, der muss sterben. Und nach 3 Tagen steht der auf. Dann denkst du wieder, yo Jesus, yo. Du solltest was essen und was trinken. Ich habe nämlich keine Ahnung, von du quatscht, Alter. Du warst für irgendeiner dritten Person. Wer ist denn der Menschensohn, mein Freund? Keiner weiß es. Und was solltet mit den 3 Tagen Auferstehung? Das ist so eine richtige Random-Nummer, weißt du? Das ist genau so eine Jesus-Nummer, wo er einfach nur alle völlig aus dem Konzept bringt, ja, und man sich so denkt, okay, Moment, wir müssen jetzt verstehen, wenn wir jetzt untereinander tuscheln, dann hört er das, okay, und jeder geht so in sich, ja, weil jetzt sich schon keiner mehr traut, den anderen zu fragen, was er jetzt meint, weil dann Jesus wieder ausmacht.
Macht sein Smartphone auf und guckt in Wikipedia nach.
Richtig, wer sowas macht, ey, furchtbar. Menschensohn bei Wikipedia, Google, was soll da runterkommen? Ja, und dann ist das irgendwie total, also ist so eine Nummer, wo man sagt, super Junge, der kündigt der jetzt an. Und da komme ich aber gleich zu einem anderen Punkt, aber du willst bestimmt auch noch was zum Menschen so sagen. Bitteschön.
Ich bin überfordert von deinem Redeschwall.
Ja.
Naja, Menschensohn, also darüber wird ja viel geschrieben, was jetzt der Menschensohn eigentlich bedeutet. Was man sagen kann, ist, dass er im Alten Testament schon vorkommt, Bar-Enasch, der Sohn eines Menschen, besonders dann später in der sogenannten apokalyptischen Literatur, das heißt also zum Beispiel bei Daniel, ich habe das mal rausgesucht, Daniel 7, Vers 13, hat Daniel diese Vision, da heißt es, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt und dieses Gesicht erschreckte mich. Also das ist das, was Daniel nächtlich sieht, ein Gesicht, eine Vision, würden wir eher sagen. Und die schockiert ihn ganz schön und da kommt halt eben auch dieser Menschensohn vor. Also erstmal ist es ein Begriff, der auch in der Apokalyptik, in der Frage von Weltuntergang und Zukunft und Gottes Wiederkunft oder Gottes Niederkunft auf die Erde eine Rolle spielt.
Dabei ist dann tatsächlich der Menschensohn auch wirklich nichts weiter als die Beschreibung, dass da jemand kommt, der sieht aus wie ein Mensch.
Genau.
Und da ist jetzt die Frage, warum ist das so wichtig? Weil man sich ja irgendwie, weiß ich nicht, in der modernen Popkultur ja Engel häufig und Engel und übernatürliche Wesen ja häufig gerne mal einfach nur wie Menschen dargestellt werden. Die, weiß ich, da gab es doch diesen Film Die Stadt der Engel. Ja. Und da laufen sie einfach alle mit schwarzen Mänteln rum. Und im Wesentlichen ist das aber insofern wichtig, weil diese Übernatürlichkeit im Alten Testament tatsächlich ja noch ein bisschen übernatürlicher ist. Und wenn da jetzt einer so richtig als Mensch auftaucht, also normale Körpergröße und so, dann ist das schon nicht der Regelweg, ja. Und das macht schon viel, viel aus. Denn ich weiß nicht, gibt ja die Cherubime. Mhm. Und die Beschreibung von so einem Cherubim ist ja eine richtig eklige, räudige Schleimnummer, finde ich, ja. Weil das ja, guckt da Lukas mich so an. Also, ja, 6 Flügel und überall Augen, weißt du? Da kriegst du ja richtig den kalte Kotzen, wenn du die Scheiße siehst. Tut mir leid. Da müssen sich immer die ganzen Christen dann daran freuen. Oh, schau mal, wie schön. Überall glubschige Augen, die alle unterschiedlich zwinkern, weißt du? Und das ist halt so oft, dass es schleimt. Also, ich weiß nicht, finde ich ganz, ja, danke Gott. Ja, ist jetzt nicht so deine geilste Schöpfung, ja. Menschensohn komme ich schon besser mit klar. Sorry.
Was ich meine. Okay, naja, Menschensohn ist halt ein Begriff, der gerade bei Markus immer wieder auftaucht, dass Jesus den halt für sich selber benutzt. Also er spricht irgendwie offensichtlich in der dritten Person von sich. Zumindest verstehen die Jünger es so, versteht es auch Petrus an dieser Stelle hier so.
Ja.
Also, warum redet er in der dritten Person über sich, ey?
Da kann man ja viele Dinge glauben. Was ich mir vorstellen kann, also nach dem ganzen Studium auch, was dann irgendwie diese Perspektive ist, so vom Menschensohn zu sprechen in diesem Kontext, ist, dass er natürlich Jesus irgendwie ja schon kommuniziert oder auch auf dem Weg kommuniziert, dass er ja nicht explizit ein Mensch ist, in dem Sinne, dass er nur ein Mensch ist, sondern dass er ja irgendwie auch Gottes Sohn ist. Und diese Menschensohn-Thematik zu sagen, trotzdem, also zu sagen, ich bin schon Mensch, ja, aber ich muss es schon so kommunizieren, weil ich bin halt auch keiner. So, weißt du, was ich meine? Also schon den Unterschied zu sagen, ich bin ein Mensch, ich bin ein Sohn eines Menschen, also der Sohn eines Menschen, um auszudrücken, dass er auch übernatürlich ist.
Ja.
So, er könnte ja auch einfach von sich sagen, ja, ich muss da viel leiden. Und dann halt dritte Person, ja, weiß ich gar nicht. Kann man, das ist jetzt eine Frage an dich, Lukas, und die ist auch ganz, ganz ernst gemeint, kommt da dieses der dritte Person, dieses majestätische dritte Person-Gekröse?
Ne, ja, das benutzt man eigentlich immer nur für andere und nicht für sich selber.
Tja.
Ja, also unser Durchlaucht muss viel leiden, ne?
Ja,
Ich weiß nicht. Also ich könnte mir das so erklären, dass es halt hier darum geht, diesen apokalyptischen Begriff zu verwenden und allen klarzumachen, hey, wovon ich jetzt rede, hat was mit Offenbarung zu tun und auch mit Endzeit. Dadurch, dass die jetzt den Begriff Christus haben, der Gesalbte, der von Gott Gesandte, ne, und jetzt den Begriff Menschensohn haben, haben sie schon zwei starke Begriffe, die halt irgendwie in der Tradition, in verschiedenen Traditionen wichtig sind, um zu sagen, dass Gott was vorhat mit den Menschen. So.
Hm.
Und die Reaktion von Petrus dann darauf ist ja eben gerade, dass er das ablehnt und sagt, na, was erzählst du mir denn hier über den Menschensohn? Das will ich gar nicht hören. Das stimmt doch gar nicht. Das muss anders laufen. Und er spricht von sich in der dritten Person, weil es, würde ich sagen, einerseits an diese Tradition anknüpft und zum anderen, also er nimmt es ein bisschen von seiner Person weg. Ja, er sagt nicht, ich muss viel leiden und verworfen werden, sondern das ist meine Rolle. Ich bin als Menschensohn in die Welt gekommen. Ich wurde von Gott gesandt, um als Mensch unter Menschen zu sein und zu leiden und verworfen zu werden von den Autoritäten, von den Ältesten, von den Hohepriestern, von den Schriftgelehrten, also alle, die eine Macht haben hier in dieser Gesellschaft. Und um getötet zu werden und nach 3 Tagen aufzuerstehen, das ist mein Job, so würde ich sagen, ne, als Rollenbeschreibung, als Jobbeschreibung, deswegen spricht er in der dritten Person.
Ja.
So, also, ne, das war, die Jobdescription des Menschensohns ist folgendes, so, und ich bin das.
Da steht Jesus so im Himmel und dachte so, oh, das klingt ja, das klingt doch solide.
Klingt attraktiv.
Ja.
Gute Zahl. Bewerbe ich mich mal drauf.
Ja.
Was, mein Sohn, du? Ach, scheiße, du bist der beste Bewerber. Du bist ohne Fehler.
Ja.
Okay.
Ja, genau. Gut,
zurück aus dem Himmel auf die Erde.
Offenbart.
Kommt hier die nächste Frage auf. Okay, er muss getötet werden. Da kann man ja auch noch so erzählen. Es gibt ja, das bezieht sich ja eben auch auf Weissagungen eben von, sagen wir mal, es gibt 2 große Propheten, die immer so ein bisschen die Zukunft von Israel vorhersagen, da haben wir Jesaja und Jeremia, ja, und im Jesaja 53,12, da gibt es halt genauso, das ist so ein Vers, ja, man könnte darauf zurückführen, da steht dann, darum will ich ihm die vielen zu Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten, so,
ja.
Oh. Trage die Sünde der Welt. Ja, und da kann man sozusagen, also da kann man darauf rückbeziehen, ja. Also ich würde sogar sagen, Jesaja 53 und du kannst sogar Jesaja 52, ganze Kapitel nehmen, ja, alles Weissagung, alles, wenn du Bock hast, kannst du immer glauben, dass du Jesus liest. Bei Jeremia ist es nicht mehr ganz so krass. Warte mal, es war Jeremia 35, glaube ich. 31? Das ist schon lange her. Jedenfalls sind das diese Weissagungselemente. So, okay, kann man schon noch alles nehmen. Aber dann kommt auch die Frage, warum muss er jetzt nach 3 Tagen auferstehen? Das sind so wieder so Zahlenspielchen, ja, die finde ich in der Bibel immer ein bisschen anstrengend.
Ja.
Aber der Lukane, der ja quasi extrem bibelversiert ist, der wird mir das jetzt beantworten können.
Ach, gute Frage. Also ich wollte noch kurz hinzufügen, diese Auslegung, dass man halt Jesaja 53 auf Jesus bezieht, ne? Das ist ja eine ganz frühe Sache, die wird ja in der Apostelgeschichte 8 schon von Philippus erzählt. Na, da ist diese Geschichte, wo so ein äthiopischer Regierungsbeamter da in seiner Sänfte umhergetragen wird, war gerade in Jerusalem, findet irgendwie diesen jüdischen Kult so spannend und hat sich da so eine dicke Jesaja-Rolle gekauft und hat keine Ahnung, was das bedeutet, was da steht. Also ist super zu lesen, ne? Die Geschichte ist klasse. Ja, und dann liest er das Philippus vor, der zufällig vorbeikommt und dann sagt Philippus, ach, weißt du, ich erkläre das kurz, also da geht's um Jesus. So, erzählt ihm die Geschichte von Jesus und dann sieht der Kämmerer da so ein Teilchen, sagt, ach, was hindert's, dass ich getauft werde, lässt sich kurz taufen und dann ist die Geschichte erledigt. Klasse Story.
Warte, also, ne? Und dann verschwindet er, also nicht der
Regierungsbeamte, sondern Philippus, ja.
Also puff.
Ja. Genau.
Ja.
Und der andere, das heißt so schön, er zog seiner Straße fröhlich.
Offenbart.
Ja, weißt du, also ich finde, 3 Tage ist so eine Sache, die kann man auch mal gut einfach ein bisschen durch die Bibel verfolgen. Es gibt mehrere Geschichten, in denen Sachen irgendwie 3 Tage dauern, ob das jetzt Krankheiten sind oder Bedrohungszustände irgendwie durch einen Pharao oder sowas. Also 3 Tage spielt schon immer mal wieder eine Rolle. Kann ich jetzt aber auch nicht ganz genau sagen, was du jetzt darunter verstehen sollst. Wenn Jesus aber an manchen Stellen in den anderen Evangelien von 3 Tagen spricht, dann ist es zum Beispiel Matthäus 26, dass er sagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen.
Was ja dasselbe ist. Also es ist ja, was ja auch dann in der Passionsgeschichte eben passiert, ne? Also da wird Jesus ins Kreuz genagelt und stirbt und was ja dann berichtet wird oder erzählt, ist, dass ja dann im Tempel der Vorhang zum Allerheiligsten zerreißt. Da muss man halt sagen, also was ist das Allerheiligste? Im Tempel von Jerusalem hast du quasi diesen normalen Vorraum, wo der ganze Mob sein Zeug abhält und die ganzen Tiere geopfert werden und Speisen und so weiter. Und dann hast du quasi nochmal einen extra Raum, so einen super heiligen Raum, wo keiner rein darf, wo auch keiner rein kann, weil jeder stirbt, wenn er da deswegen betritt. Und deswegen darf irgendwie nur einmal im Jahr kommt ein besonders wichtiger Hohepriester und der wird dann mit ganz vielen Riten ganz hochheilig gereinigt und dann geht er da rein und zwar hinter den Vorhang, ja. Der ist verschlossen. Und das ist ein ganz kleiner Fun Fact, die haben die Leute in der Regel immer an Seil gebunden, die Priester, das sollten sie darin sterben, können sie die Leiche halt wieder rausziehen. Toll. Naja, jedenfalls, das Allerheiligste, da wo Gott ist, der Tempel zerstört, weil das Allerheiligste ist entweiht quasi, beziehungsweise Gott ist herausgetreten aus dem Allerheiligsten und drei Tage später steht ja Jesus wieder auf. Drei Tage später kommt er zurück, ja, und der Tempel ist dann halt nicht aufgebaut in dem Sinne, dass das Allerheiligste wieder geweiht ist, sondern dass halt Jesus auf die Erde zurückgekommen ist und das Himmelreich antritt oder beginnt mit der, quasi könnte man jetzt sagen, mit dem Beginn unserer Religion, ja, oder der Religion von diesen Christen. Jedenfalls, du weißt schon, was ich meine, das ist tatsächlich diese drei Tage später und ich glaube, darauf bezieht sich Jesus auch und da bin ich schwer von überzeugt, Lukas. Das ist sogar tatsächlich mein Glaube.
Dass er damit meint, dass er nach drei Tagen aufersteht?
Ja, und dass tatsächlich der Tempel mit ihm wieder errichtet ist, weil er ist der Tempel.
Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den heiligen Gott.
Ja.
Ach, lieber, du leidest immer unter mir.
Ja. Offenbart.
Okay. Also wir haben jetzt ein bisschen diese drei Tage Leidensankündigung durch die Zeit uns angesehen. Wir sollten uns damit nochmal beschäftigen. Das wird ja nochmal zweimal wiederholt werden von Jesus. Und du möchtest Folgendes sagen.
Ja, ich möchte noch ein bisschen dieses Zahlenthema ein bisschen weiter strapazieren. Wir sehen ja in der Bibel, genau wie es Lukas ja sagte, es gibt ja diese Drei-Tages-Thematik immer wieder. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Zahlen. Und was ich zum Beispiel für uns ja als Deutsche ganz relevant oder ganz spannend finde, die Zahl 40, ja, da gibt's ja dieses Leiden, 40 Jahre hier, 40 Jahre da, Leiden und so, finde ich für Deutschland ganz spannend, ja, denn man könnte jetzt Pi mal Daumen sagen, die Trennung von Deutschland war auch ungefähr 40 Jahre. Und jetzt könnte man sagen, wenn man es wollte, es geht immer um Bußzeiten bei der Zahl 40 zum Beispiel, ganz häufig in der Bibel. Und man könnte sagen, wenn man das aus einer geistlichen Perspektive sieht, dass die Bußzeit für Deutschland halt 40 Jahre gedauert hat und dann kam es wieder zu einer Vereinigung nach dem Zweiten Weltkrieg. Das wäre irgendwie, das ist eine schöne Geschichte. Kann man sich ja auch mal so ein bisschen zu Gemüte ziehen. Das sind so Ereignisse, das macht was mit mir und vielleicht auch mit dem Hörer. Ja.
Mit dem Hörer.
Mit dem Hörer, Hörer. Da draußen, den Gemeinen.
Super. Okay, wir haben jetzt noch ein bisschen explosives Material in den anderen beiden Versen. Attacke. Die sollten wir uns jetzt auf jeden Fall mal reinziehen hier.
Ja.
Also, Jesus redet das Wort frei und offen. Ja? Also er hat es nicht hinter den Berg gehalten. Er hat nicht gesagt, Vorsicht Leute, das Folgende ist geheim oder so. Sondern er hat es einfach allen gesagt, die jetzt gerade um ihn rum waren. So. Und Petrus ist das offensichtlich zu peinlich. Oder er denkt sich, you can't be serious. Und er nimmt ihn beiseite, ihn privatim sozusagen, und fängt an, ihm zu widersprechen. Ja? Und sagt wahrscheinlich irgendwie sowas wie, was spinnst du eigentlich? Wie kommst du jetzt darauf? Ja, eben gerade habe ich dir gesagt, dass du der Gesalbte bist und jetzt kommst du hier an und sagst, du musst getötet werden. Was ist denn das für ein Quatsch?
Ja, das würde ich auch so sagen.
Würdest du auch sagen? Wenn du Petrus wärst.
Genau.
Simon Petrus. Okay, Jesu Reaktion jetzt, ja, er wandte sich um, sah seine Jünger an und du denkst dir schon so, man spürt schon, was jetzt passiert, ja. Wenn Jesus sich umdreht und seine Jünger genau ansieht, mit diesem Blick, mit diesem Jesus-Blick.
Ja. Mit seinen blauen Augen und seinen blonden Haaren. Ja,
guckt sie alle an, die Pulsader hier, die pumpt ordentlich am Hals. Schaut sie alle an und schaut dann Petrus an, streckt den Arm aus und bedroht Petrus und spricht, geh hinter mich, du Satan. Schön in meinem Englischen noch ein bisschen knackiger, get behind me, Satan. Wow.
Ja, das ist so.
Kann man niemanden mehr zusammenstauchen.
Ja, also weiß nicht, wie oft du mich schon Satan genannt hast, weil du mir widersprechen wolltest.
Regelmäßig, ständig.
Ja, es ist immer niederschmetternd, ja. Es ist so geil, Alter, meine Fresse. Also genau, du meinst nicht was Göttliches, sondern was Menschliches. Total spannend, ja. Ist denn dieses Menschsein jetzt doch nicht so geil, wenn der Menschensohn sagt, was göttlich und was menschlich ist?
Mhm.
Das ist ja, also insofern auch, also ich finde es ja insofern für mich persönlich spannend. Ich weiß ja nicht, wie dir geht, Lukas, aber im Moment bin ich ja immer einer, der immer stärker aus menschlicher Perspektive guckt, auch bewusst, ja, weil mir die göttliche Perspektive verwehrt bleibt. Ich habe leider nicht so viel Heiligen Geist in mir drin, dass ich die göttliche Perspektive wiedergeben könnte, wie viele...
Oh, unterschätzt es dich. Menschlich zu reden ist manchmal heiliger, als heilig zu reden.
Ja, wie viele Menschen da draußen, die den Willen Gottes kennen und ihn deswegen mir und anderen Menschen, die nicht sofort Urteile sprechen, um die Ohren fliegen lassen. Ja. Aber auch jeder so ein bisschen unterschiedlich. Der eine sagt, Gott will dies, Gott will das, Gott meint denes, mein Gott meint das, toll. Genau. Und weißt du, dieses Göttliche, was ist göttlich und was ist menschlich? Und menschlich ist jetzt irgendwie nicht gut und göttlich ist irgendwie wichtig und richtig. Aber die Frage ist so ein bisschen, wie kommt denn jetzt der Typ, der gerade noch davon spricht, dass er ein Mensch ist, darauf zu sagen, was göttlich ist? Und dann auch noch zu sagen, weißt du, Petrus, du bist eine Pfeife, und zwar aus dem Grund, weil du nicht willst, dass ich sterbe. Also ist ja irgendwie ist ja kaputt, Jürgen.
Ziemlich brutal, ja.
Ja, Alter.
Ja. Naja, die Sache mit dem Menschensohn ist ja eben, dass Jesus damit nicht nur sagt, dass er Mensch ist. Ich meine, das hat man in der alten Kirche dann auch diskutiert, ja, ob das jetzt bedeutet, dass Jesus nur Mensch ist und keinen göttlichen Anteil hat oder irgendwie sowas in der Art und nicht von Gott direkt kommt oder aus Gott geboren ist. Da gab es ja ewige Debatten.
Ja.
Ne? Aber der Menschensohn-Begriff hängt ja eben halt auch dran an dieser Apokalyptik, an dem, was ich vorhin aus Daniel vorgelesen habe, ja, dass er vor Gott steht und mit Macht und Reichtum ausgestattet wird, um seine Mission zu erfüllen. Und bei Jesus fließt halt beides ineinander. Und bei Petrus kommt halt nur die Hälfte an. Also er denkt, dass der göttliche Herrscher ohne, also sozusagen im Unverwundbarkeitsmodus, ja, oder wie Super Mario, wenn er den Stern gefressen hat und wild blinkt, nach Jerusalem.
Das ist der große Pilz.
Der Pilz.
Ja. Mario frisst Pilze.
Ja, aber dann wird er schneller, ja. Aber wenn er den Stern nimmt, zumindest bei Mario Kart, ist er dann im Unbesiegbarkeitsmodus. Dann blinkt er ganz schnell und ding, 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 ding und ist unbesiegbar. Und, ne, so rusht Jesus eben nicht nach Jerusalem rein und macht alles platt. Aber Petrus hat sich das so vorgestellt, weil er gedacht hat, Mensch, das ist doch besonders holy, das ist doch besonders göttlich. Würde ich ihm jetzt mal unterstellen. Und das Interessante ist, wenn Petrus jetzt so von Jesus zurückgewiesen wird, dann sagt Jesus damit, hey, das, was du gerade denkst, was göttlich wäre, das ist so menschlich. Du denkst menschlich, dass etwas Göttliches etwas ist wie diese Unbesiegbarkeit. Aber das wahre Göttliche ist viel menschlicher, als du gedacht hast. So, und das ist wirklich göttlich, dass ich leiden werde, dass ich verworfen werde, getötet werde und nach 3 Tagen auferstehe, weil die Menschen einfach gar keinen Bock auf mich haben. Ja? Weil die führenden Instanzen Angst haben, dass sie ihre Macht verlieren, weil ich unbequem bin. So, das ist der göttliche Weg. Und das finde ich spannend, diese Dialektik, diese Unterschiedlichkeit. Das, was wir für göttlich halten ganz häufig, ist sowas von menschlich. Und das, was wir für viel zu menschlich halten, ist häufig der Weg, den Gott wählt. Und das nochmal auf den Punkt, den du gemacht hast gerade, mit Leuten, die immer ganz genau wissen, was der Wille Gottes ist. Ich bin da auch recht vorsichtig, weil ich immer denke, boah ey, wenn Gott mir dabei zuhört, dann ist es manchmal vielleicht ganz schön daneben, wenn ich so vollmundig auftrete. Weil ich manchmal denke, hey, wir neigen dazu, Sachen für göttlich zu halten, die menschlich sind und Sachen zu rechtfertigen, die Gott nicht rechtfertigen würde. Und wir neigen dazu, Sachen für menschlich zu halten, die von Gott gemacht werden, weil er sich halt eben in Niedrigkeit offenbart, in Absurdität, ja, mit Jesaja 53, der von allen Verachtete, der Geschlagene, der mit Krankheit Geschlagene, ja, wir hielten ihn für den, der geschlagen ist. Er aber wurde hingegeben für unsere Sünde und um unser Missetat willen ist er gestorben. Ja.
Ja.
So, also ne, das ist das Ding in unserem Glauben. Und deswegen finde ich das hier so stark. Ich meine, der arme Petrus, der kann es ja nicht checken. Genauso wenig, wie wir das richtig checken können. Aber dafür brauchen wir Jesus, der uns an den Platz verweist und der uns auch manchmal einfach ziemlich schroff sagt, Digga, lieb gemeint, ja, aber du bist auf dem Holzweg. Oder, um es krasser zu sagen, geh hinter mich, du Satan.
Und ich glaube, auch an der Stelle, finde ich immer, muss man das, finde ich, gut verstehen, wie Jesus das meint, wenn er sagt, du Satan, ja. Dann gibt's ja ganz viele, sagen, ja, alles, was menschlich ist, ist teuflisch. Ja. Das ist ja dann quasi, ne? Ja. Kann man ja auslegen. Genau solche Stellen sind dann diese Pissnaken-Stellen, die dann alle nerven.
Stellen.
Weil dann jeder, der kommt, ja, du hast Sex mit deiner Frau, ja, dann bist du ja vom Teufel, ja. Und das ist halt so, Alter, alles gesehen und gehört, ja. Und da denke ich mir, so muss man echt aufpassen. Ich glaube eben nicht, dass Jesus damit meint, dass alles Menschliche teuflisch ist. Oder satanisch, ja. Sondern er, und da ist nämlich auch die Frage, dieser Satan, irgendwie müssen wir diesen Begriff ja noch bis zur Unkenntlichkeit auseinandernehmen, bis man endlich ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringt, weil dieser Satan, Also der wird ja relativ wenig thematisiert und ich weiß tatsächlich auch jetzt zu wenig über diesen Begriff wirklich fundiert, dass ich mich jetzt hier hinsetze und sage, so ist das. Mhm. Aber meines Erachtens ist diese ganze Satansbegriff tatsächlich die Thematik so, ja, Alter, du liegst halt falsch, wenn du glaubst zu wissen, was göttlich ist.
Ja, ist auf jeden Fall Satan, was wieder göttlich ist. Ne? Du kannst jetzt über einen Teufel quatschen und den Begriff auseinandernehmen und feststellen, dass du viel zu viel mittelalterlich denkst, als dass du wirklich in der Bibel wärst mit diesem Begriff.
Ja.
Könntest du über den Begriff Ankläger nachdenken, vor Gericht und so weiter und so fort. Okay, aber das Interessante ist doch hier an der Stelle, dass Jesus ihm den Platz anweist. Ja? Er sagt, geh hinter mich. Wenn du jetzt wieder davon ausgehst, dass sie unterwegs sind, ja, und da ihren Weg lang gehen. Und dann überholt Petrus Jesus und sagt, Moment, stopp, hey, komm mal kurz mit. Das geht doch nicht. Und Jesus sagt, Moment, hallo, wir sind unterwegs, ich gehe voran und du gehst hinter mir, mein Freund. So ist die Sache richtig. Du machst dir einen menschlichen Plan, aber wenn du wissen willst, was göttlich ist, dann gehst du hinter mir her, dann folgst du mir nach. Da ist die Verhältnisbestimmung wieder richtig. Und ich glaube, man darf sich hier an der Stelle auf keinen Fall mit Jesus solidarisieren. Nach dem Motto, ja klar, ich habe schon immer gewusst, ja, Petrus hat keine Ahnung. Ja. Sondern man muss sich in der Bibel immer mit den Schwachen solidarisieren, mit den Leuten, die es nicht gepeilt haben. Und man muss sagen, ich bin genauso wie Petrus. In meinem Alltag, wie oft laufe ich Jesus voran und sage, hey, stopp mal, mein Freund, ich habe einen anderen Plan und den solltest du besser finden, weil das ist nämlich unter menschlichen Gesichtspunkten, humanistisch und was auch immer, ist das Richtige. Und dann musst du hier einfach hören, ey, es gibt Momente, in denen Jesus sagt, nein, das ist schön gedacht so, aber du liegst völlig falsch und du solltest dich hinter mir einreihen und einfach mal eine Weile wieder mitgehen und gucken, wo ich hin will. Und das ist die Herausforderung hier, finde ich. Mhm. Einzugestehen, dass ich nicht alles checke und einzugestehen, dass ich Jesus brauche, der vorangeht. Nicht vollmundig nach dem Motto, hey, Leute, seht mal, ich habe meinen Freund Jesus mitgebracht, sondern eben demütig von wegen, hey, Jesus, zeig mir, wo du hin willst.
Ja, ich würde mich gerne mit dir streiten, Lukas.
Kannst du aber nicht.
Aber es ist schon wieder, ja, das kann ich nicht. Du bist weiser
als ich. Und ein letzter Punkt noch dazu. Ja, wenn die Frage ist, was hat Gott vor und was ist Gottes Wille? Okay, manchmal gibt er Offenbarung und sagt ganz klar, wo es hingeht. Aber ganz häufig ist die Nummer hier ganz ernst zu nehmen, dass er geht. Er läuft voran. Er sagt den Jüngern fast nie, wo es hingeht. Und selbst wenn er ihnen sagt, wo sie hinfahren sollen mit dem Boot, ändern sie zwischendurch noch die Richtung. Oder da, wo sie hinkommen, um Frieden zu haben und Ruhe, da ist auf einmal Speisung der 4000. Also was ich sagen will, ist, Jesus nachzufolgen heißt häufig auch nicht zu wissen, wo es hingeht. Und auch ihn nicht vorlaufen zu können, weil man halt nicht weiß, wohin er jetzt eigentlich will. Das heißt, jeden Moment sich abhängig zu wissen von ihm. Jeden Moment zu wissen, dass er es ist, der vorangeht und jeden Moment zu wissen, dass das scheiße ist, dieses Gefühl, aber es auszuhalten oder vielleicht auch mal vorzulaufen und sich mit ihm zu streiten. Ich meine, das ist ja hier nicht so, dass Jesus sagt, wenn das jemand noch einmal macht, dann suche ich mir neue Freunde.
Blitze aus dem Arsch in eure Fresse.
Ich meine, das ist ja durchaus erlaubt, ja. Ich glaube, es ist auch ganz gefährlich ist, wenn man Konflikte mit Gott und Konflikte mit Jesus versucht, aus der Gemeinde zu verbannen, ja. Die sind wichtig, weil sonst lernt man sich nicht kennen. Das kennen wir aus normalen Beziehungen auch. Aber dieses Einüben, immer wieder zu sagen, hey, nee, ich hab jetzt so ein paar Ideen und ich fühle mich total unwohl mit dem, was ich alles noch nicht weiß, aber ich kann nichts anderes machen, als mein Leben zu leben, den Alltag und zu gucken, was du tust. Und die Taten Gottes werden sich einstellen.
Ja, total. Da fällt mir eben auch noch zu ein, es ist eben sehr wichtig zu wissen, wen ich nicht nachfolge. Also, ne, wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach, dann passiert es aber häufig, dass ne, in Kirchen mit besonders charismatischen Führern, ja, charismatische Führer finde ich gut in diesem Punkt, die massenweise Christen dazu verleiten, irgendwie Bullshit zu machen, ihnen nachzufolgen und ihre komischen, bizarren, kurzgläubigen Lehren zu übernehmen. Da muss ich ehrlich sagen, meine Empfehlung nach draußen ist, folgt keinem einzigen Pastor nach, sondern betet lieber ein bisschen mehr. Und die Pastoren, die sollten einfach am Ende die Leute sein, die mit euch in der Hierarchie auf Augenhöhe mit euch zusammen Kirche machen und Gemeinde. Sobald ihr irgendwie anfangt, einen Pastor gut zu finden, dann habt ihr schon ein Problem, würde ich sagen. Natürlich sind Pastoren nette Töppen und manchmal halten die schöne Predigten, aber wenn so ein Hype um Gemeindeanführer entsteht, ja, dann ist fast, würde ich sagen, garantiert, ja, dass das der menschliche Weg ist. Egal wie schön das aussieht, egal wie sehr diese Person irgendwie bewundernswert ist, aber es kann nicht sein, dass Pastoren relevanter sind als der Herr. Auch wenn sie sogar auf der Bühne stehen und sagen, der Herr ist wichtiger als ich. Aber dann komme ich.
Ja, sehr gut. Du hast schon mal das Thema von Markus 9 und 10 ein bisschen vorweggenommen. Darüber müssen wir auf jeden Fall nochmal genauer sprechen an den Stellen. Und ich glaube, das sollten wir auch dann tun.
Ja, das tun wir dann. Und an dieser Stelle würde ich sagen, sind wir noch fast, also es sind alle Fragen geklärt, Lukas? Alles ist geklärt, alles oder? Ist jetzt geklärt. Kann jeder hier rausgehen und die Verse ist fresh.
Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wer keine Ahnung hat und immer noch nicht genau Bescheid weiß, der lese einfach in der Bibel.
Oder hört Hossa Talk oder Tischgespräche.
Genau, hört euch doch was anderes an, wenn euch das hier nicht gefällt.
Ja. Oder, warte, ich muss die anderen hart, aber herzlich. Die drei kann man sich auch noch anhören, die bringen euch weiter, wenn es bei uns nicht reicht. Aber wir sind die erste Anlaufstelle. Ja. Folgt uns nach.
Und weißt du, was immer kommt, wenn man sich mit Apokalyptik beschäftigt? Irgendwann kommt
das Ende.
Das Ende.
Sehr schön.
Voll lol. So, liebe Freunde, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch beteiligt an unserem Podcast. Wenn ihr uns eure Fragen, Kritik, Meinungen und alles, was euch so einfällt, einfach so in die Tastatur rotzt und das auf Twitter, Facebook, auf unserer Seite, in den Kommentarteilen oder wie auch immer ihr uns erreichen wollt. Wir freuen uns darüber, mit euch im Austausch zu bleiben.
Ja, genau. Und wir sind ein Podcast, der diese ganzen Dinge hat, wie man so castet. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch über eure finanzielle Unterstützung. Die ist natürlich alles freiwillige Spendenbasis. Hilft dabei, den Cast weiterzuentwickeln. Auch über diesen Weg findet ihr immer Flatter- und Paypal-Button auf jeder Seite.
So, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Bleibt fertig.